Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Jeder stirbt für sich allein. Das ist das letzte Buch von Hans Fallada, ein Roman über ein Paar, das Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hat. Was Fallada erzählt in diesem Buch, das ist sehr interessant. Genauso interessant sind aber auch die Geschichten rund um diesen Roman. Und die erzählt der Journalist Oliver Teitsch in seinem Buch, in seinem Roman über die Entstehung von Falladas Roman. Grüß Sie, seien Sie willkommen, Herr Teutsch.
Guten Morgen nach Berlin.
Der Anstoß für Ihren Roman, wenn ich es richtig verstanden habe, war die Wiederentdeckung von Falladas Buch vor einigen Jahren. Was hat Sie denn da so gepackt? Was fanden Sie so interessant an dieser Wiederentdeckung?
Ja, also ich hatte vorher schon mal vage die Idee, über Fallada was zu schreiben, weil sein Leben ja sehr prall ist. Und das gärte so in mir. Und als ich dann gelesen habe, dass er das Buch quasi in 6 Wochen ausgestoßen hat und die Veröffentlichung gar nicht mehr erlebt hat, habe ich mich dann auf die Suche gemacht, wie das alles abgelaufen sein muss, weil es für mich unfassbar ist, so ein Buch in nur 6 Wochen quasi rauszurotzen.
Und das ist ja kein dünnes Buch, ne? Das sind viele hundert Seiten. Jetzt heißt Ihr Roman Die Akte Klabautermann, weil die Gestapo ihre Akte über das Ehepaar Hampel so genannt hat. Otto und Elise Hampel, die haben von 1940 bis 1942 in Berlin Postkarten mit Protesten gegen das Naziregime ausgelegt. Die beiden wurden dann denunziert und später hingerichtet. Wie ist denn Fallada selbst mit diesem Stoff in Berührung gekommen?
Fallada selbst hat den Stoff von Johannes R. Becher angetragen bekommen und sich erstmal absolut geweigert. Also das sei ein düsterer Stoff, da sei keine Zukunft drin, keine jungen Leute, damit könne er nichts anfangen, damit wolle er nichts zu tun haben. Und er hat sich also sehr beharrlich gewehrt und am Ende hat das liebe Geld eine Rolle gespielt, dass sie ihm dafür in Aussicht gestellt haben. Und dann ist er es irgendwann angegangen und hat dann gemerkt, Mensch, da ist ja doch was drin.
Mhm. Johannes R. Becher, muss man dazu sagen, war damals hochrangiger Kulturfunktionär in der ja noch nicht DDR, also sowjetische Besatzungszone Ost-Berlin. Er sollte da das kulturelle Leben wieder in Gang bringen, hat dafür den Kulturbund mitgegründet, also eine ganz wichtige Figur im Kulturleben dieser Zeit. Warum wollte dieser Mann denn, Johannes R. Becher, dass ausgerechnet Fallada diesen Roman schreibt? Fallada war ja jetzt kein Sozialist oder Kommunist oder sowas.
Also er fand, dass er ein großartiger Romancier war und er war einer der wenigen Schriftsteller, die in Deutschland geblieben sind. Und er meinte, eine Signalwirkung für die Welt, dass nicht alles in Deutschland schlecht gewesen sei, müsse von Deutschland ausgehen und könne nicht irgendwie in der Schweiz, Frankreich oder den USA geschrieben werden. Also er brauchte einen Deutschen, also einen Schriftsteller, der in Deutschland geblieben war, der ein guter Romancier war. Und ja, ich glaube, irgendwie hat er sich in ihn auch ein bisschen verguckt, weil sie doch erstaunliche Parallelitäten in ihrem Leben haben.
Ja, Sie lassen die beiden auch mal bei einer langen Autofahrt über zum Beispiel ihre Selbstmordversuche miteinander ins Gespräch kommen, Johannes R. Becher und Hans Fallada. Jetzt haben Sie sich offenbar unglaublich reingewühlt in diese Zeit damals, in diese Nachkriegszeit, in diese Kulturpolitik. Auch die Kontakte zu emigrierten Schriftstellern spielen da eine Rolle. Ich muss sagen, dass mir Johannes R. Becher, das hat auch mit meiner eigenen DDR-Prägung zu tun, immer eher so als Kulturfunktionär vor Augen stand, der eben die sozialistische Kulturpolitik dann auch später in der DDR mit durchgedrückt hat, damit eben auch viele Leute, Andersdenkende, aus dem kulturellen Leben rausgedrängt hat. Sie schildern diesen Mann jetzt, Becher, mit doch einiger Anteilnahme, auch zum Beispiel seine bedrückenden Erfahrungen in der Emigration in der Sowjetunion. Wie sehen Sie denn diesen Schriftsteller und Funktionär?
Ja, ich habe ihn schon als sehr beflissenen Mann kennengelernt in meinen Recherchen, der viel Gutes in sich hat. Fallada selbst schildert ihn ja auch in seinem Albdruck als also großartigen Gönner und der war ja für Fallada gesehen ja auch. Ich habe mich natürlich jetzt wirklich nur mit der Zeit von Sommer 45 bis Ende 46 befasst. Ich weiß, dass er später den Text für die Nationalhymne komponiert hat. Das habe ich ja auch so mal mit einfließen lassen als Idee. Aber ich habe ihn wirklich jetzt nur in dieser Zeit untersucht und gar nicht das, was er später war oder wie er später interpretiert worden ist. Und da war er halt wirklich ein Mann, der sich gefreut hat, wieder in Deutschland zu sein, der anpacken wollte, der den Kulturbetrieb quasi wieder ankurbeln wollte und der sich sehr rührend und menschlich um Fallada gekümmert hat.
Jetzt haben Sie ja einen Roman geschrieben, sich also auch die Freiheit des Erfindens genommen. Also um einmal ein Beispiel herauszugreifen, Sie lassen Fallada mal, da zieht er abends los, weil er für seine Frau noch Morphium besorgen muss. Die war, wie er auch, morphiumabhängig. Und wen trifft Fallada, als er durch Berlin, durchs zerbombte Berlin streut, quasi zufällig, er kommt an einer Arztpraxis vorbei. Und wer praktiziert da? Gottfried Benn, der berühmte Dichter Gottfried Benn, bei dem besorgt sich Fallada da zufällig eben das Morphium. Warum haben Sie denn gerade diese beiden aufeinandertreffen lassen? Das ist ja nicht verbürgt, dieses Treffen, ne?
Das Treffen ist nicht verbürgt. Ich habe natürlich zahlreiche Biografien durchstöbert. In manchen klingt es an, dass sie sich getroffen haben könnten. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes auch naheliegend, weil Meraner Straße, Bozener Straße liegen um die Ecke.
Das waren die Aufenthaltsorte der beiden für eine gewisse Zeit.
Die Wohnung und Praxis der beiden. Und in einer Biografie steht es drin, dass sie sich getroffen haben. Ich habe das einfach dann mal angenommen. Es soll auch, bei Wikipedia stand das zumindest so drin, wirklich einen Brief geben, in dem Falladas Frau Ben um Morphium bittet. Das allerdings später. Und ja, ich fand das einfach nett, diese ganzen schillernden Figuren, die dort in dieser Zeit nach 45 irgendwie versucht haben, über die Runden zu kommen, zusammenzubringen.
Wie ist überhaupt so das Verhältnis zwischen Fakten und Erfundenen in Ihrem Buch? Wie haben Sie das zusammengebracht?
Also es steckt in jedem Kapitel mehr Wahrheit als Fiktion, aber ich muss natürlich vorsichtig sein. Als Journalist begibt man sich, wenn man einen Roman schreiben will, auf dünnes Eis. Denn wer einen Roman liest, will ja in erster Richtung unterhalten und nicht informiert werden. Und wenn sich dann so ein Roman wie ein Wikipedia-Eintrag liest, dann wird der Leser, die Leserin den schnell wieder zur Seite legen. Also muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein.
Für Sie war auch ein Buch eines amerikanischen Autors von James Ellroy wichtig für den Zugriff auf diesen Stoff, sein Roman Ein amerikanischer Thriller. Was haben Sie denn aus diesem Buch mitgenommen für Ihren Fallada-Roman?
Ja, das hat jetzt nichts konkret mit dem Fallada zu tun. Es ist nur so, dass ich lese zum Beispiel überhaupt keine Krimis. Es interessiert mich nicht, 300 Seiten zu lesen und dann zu erfahren, ob es der Milchmann oder der Gärtner war.
Aber das ist aber ein böser Blick auf den Krimi. Da gibt es schon raffiniertere Sachen, Herr Deutsch.
Okay. aber ich habe mal von James Ellroy ein amerikanischer Thriller gelesen. Das spielt quasi Vorabend der Ermordung Kennedys, also in der Zeit vor der Ermordung Kennedys. Und es hat mich unheimlich fasziniert, dass ich nie wusste, was ist jetzt Wahrheit und was ist Fiktion. Und sich damit dann zu beschäftigen, stimmt das denn? War das denn so, da einzutauchen? Das hat mich wirklich gepackt. Und das wollte ich jetzt auch bei meinem Buch irgendwie umsetzen, dass der Leser eigentlich nie weiß, stimmt das denn? Stimmt das nicht? Also es sind immer wahre Grundlagen. Sie haben jetzt diese Autofahrt nach Schwerin angesprochen. Die ist für den Dezember 45 verbürgt.
Als
die beiden sind
Becher und Fallada
Auto
nach Schwerin gefahren
genau,
sind.
Becher und Fallada sind wirklich zum Staatstheater nach Schwerin gefahren im Dezember 45. Und was sie da gesprochen haben, weiß ich natürlich nicht. Aber das, was sie dann letztendlich im Auto sprechen, ist auch wieder alles wahr und irgendwo bei Ihnen in Ihren Biografien oder eigenen Schriften zu finden.
Jetzt ist ja der Fluchtpunkt Ihres Romans die Entstehung eben dieses Buches Jeder stirbt für sich allein. Die kommt ganz am Schluss, wie Fallada das geschrieben hat, dieses Buch, das erzählen Sie dann in so einer Art Zeitraffertechnik, also so zusammengezogen. Können Sie uns da nochmal mit reinnehmen, wie Sie sich das vorgestellt haben, wie Fallada dann dieses Buch produziert hat in diesem unglaublichen Tempo? Wie stellen Sie sich das vor?
Ja, ich muss dazu sagen, als ich die Idee dann hatte, das so zu machen, bin ich davon ausgegangen, dass Faller da das Buch quasi im Krankenbett geschrieben hat. Und weil er ja wirklich ein paar Wochen später gestorben ist und dachte, naja, er war jetzt schon sehr, sehr bettlägerig und hat das dann so geschrieben und habe dann natürlich während der Recherche gemerkt, dass da unglaublich viel passiert ist. Und Falada war immer einer, der ja am liebsten mit seinen Figuren dabei allein war. Er hat eigentlich alles verpasst. Die goldenen 20er Jahre war er irgendwo auf dem Land. Später hat er im Gefängnis gesessen. Also immer, wenn irgendwo was passierte, war Falada eigentlich nicht mit dabei. Und das wollte ich da auch nochmal rausstellen, dass er in diesem großen Haus saß, was schlecht beheizt war und drumherum in der Welt unheimlich viel passiert ist in dieser Zeit, Anfang der deutsch-deutschen Geschichte. Aber er selbst hat eigentlich davon nichts mitgekriegt und war endlich wieder mit seinen Figuren allein.
Und der Hans Falada, das möchte ich mal zum Schluss noch wissen, wie Sie ihn beschreiben, ein richtiger Sympathieträger ist er ja nicht. Oder zumindest beschreiben Sie ihn an vielen Stellen im Scheitern in seinem Leben. Was würden Sie selbst sagen? Was für ein Bild vermitteln Sie von Hans Falada?
Ja, er ist ein genialer Romancier, aber eine zerrissene Persönlichkeit. Ja. Also eine ehemalige Kollegin von mir hat gesagt, sie will das Buch lesen, aber sie hat Angst, dass sie Hans Falada danach nicht mehr mag. Ich habe ihr dann gesagt, naja, der Roman wird nicht dazu beitragen, dass du ihn jetzt mehr magst, aber er wird auf alle Fälle menschlicher auch durch dieses Buch. Denn ich glaube, jeder hat sich schon mal überlegt, wie er in dieser Zeit jetzt agiert hätte und ob da jeder alles richtig gemacht hat, weiß man nicht. Aber es ist schon richtig. Es ist jetzt nicht dazu angetan, Falada irgendwie als den ganz großen Helden dastehen zu lassen. Ja.
Aber als großen Autor lernt man ihn kennen in der Akte Klabautermann von Oliver Teutsch. Im Dielmann Verlag ist dieses Buch erschienen mit 320 Seiten. Herr Teutsch, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Ein Roman des Südafrikaners Mike Nickel ist neu auf unsere Krimi-Bestenliste gekommen und zack, gleich mal sehr weit nach oben, nämlich auf Platz 3. Das Schlupfloch, so heißt dieser Roman, und Tobias Gohlis sagt Ihnen, was so gut daran ist.
Neue Krimis.
Kapstadt ist die einzige Stadt, wo ich leben möchte, erklärt Mike Nickel auf seiner Homepage. Seine Liebe zur Heimat zeigt der Autor, indem er die Politiker, Gangster und anderen Geldhaie gnadenlos bloßstellt, die Kapstadt zu einem der korruptesten und kriminellsten Hotspots des Erdballs machen wollen. Und indem er seinen unheldenhaften Helden, die tapfer dagegen ankämpfen, fürsorgliche Sympathie angedeihen lässt, ohne ihre Schwächen, und die könnten einfach gestrickte Gemüter schon verstören, zu verharmlosen. Das Schlupfloch beginnt mit einem für Kapstädter Verhältnisse ganz gewöhnlichen Ereignis. Rick beobachtet am Strand zwei Typen, die ein Touristenpärchen belästigen, will helfen und wird von einem dritten Mann erschossen. Andrea Amalfi, Ricks Ehefrau und steinreiche Chefin eines Familienunternehmens, beauftragt Surfer, Haschdealer und Gelegenheitsdetektiv Fish Pescado mit Ermittlungen ohne Ergebnis. Zwei Jahre später werden Fish und seine Freundin Vicky Kahn wieder mit dem Namen Amalfi konfrontiert. Der Privatdetektiv soll den Background eines Bankers eruieren. Die Anwältin und Ex-Geheimdienstlerin Vicky wird gezwungen, einem anderen Agenten nachzuspüren. Alle, darunter der Bruder Andrea Amalfis und ein Killer, sprechender Spitzname Hammermann, sind verwickelt in ein gigantisches Projekt, die Müllentsorgung ganz Südafrikas privatwirtschaftlich zu organisieren. Wobei privat Stopfen ihrer privaten Taschen bedeutet. Wie immer erzählt Mike Nickel wendungsreich, undurchsichtig und voller Liebe zu den fantastischen Namen seiner Figuren. Mart Velase, Oberst Kaiser Wula, von üblen Intrigen und bösen Verstrickungen, denen nicht zuletzt die wunderbare Janet auf die Spur kommt, Pescados Hinterhaus-Obdachlose, die alle Bösen im Blick hat, wenn Fisch mal wieder eine Jahrhundertwelle reitet. Man möchte nach Kapstadt und mitsurfen.
Der Kriminalroman Das Schlupfloch von Mike Nickel, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Mechthild Barth im Verlag BTB, ist er erschienen und ganz neu auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Familie flieht vom Osten in den Westen Deutschlands und mit ihr muss auch ein kleiner Junge fliehen. Diese Flucht spielt in den Romanen von Gerd Loschütz immer wieder eine Rolle. Er hat so eine Flucht selbst erlebt als Kind und sie in verschiedenen Varianten beschrieben. Und in einem seiner Bücher ist sie noch einmal besonders wichtig, in dem Roman Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist. Die Kritikerin Edelgard Abendstein hat das Buch für uns gelesen. Guten Tag, Frau Abendstein.
Guten Tag.
Dieses Buch, das ist vor über 30 Jahren schon mal erschienen, damals unter dem Titel Flucht. Und Gerd Loschütz, der ist erst in den letzten Jahren eigentlich so richtig bekannt geworden als Autor mit den Romanen Ein schönes Paar und Besichtigung eines Unglücks. Also das ist jetzt so der zweite Anlauf für diesen Fluchtroman unter einem anderen Titel. Hat das Buch denn Qualitäten, die so einen zweiten Anlauf rechtfertigen?
Ja, erstmal sollte man vielleicht doch von dem Verdacht sprechen, der einen beschleicht, wenn ein Buch, das so lange vergriffen war, nun plötzlich eine Neuauflage erfährt. Und zwar ein halbes Jahr nach dem erwähnten Roman Besichtigung eines Unglücks, der vielfach gerühmt wurde und der gerade den Wilhelm-Raabe-Preis eingeheimst hat. Da fragt sich schon, ob da nicht im Windschatten eines Erfolgs gesegelt werden soll. Aber es ist ganz anders, denn dieses Buch enthält im Kern schon alles, was Loschütz in seinen Romanen umtreibt. Da geht es um Treue, da geht es um Verrat und da geht es um die schöne Idee der Liebe, die, wenn das Paar sich längst schon getrennt hat, insgeheim und quasi unterirdisch immer noch weiter existiert. Und es geht natürlich um diese Urszene aus dem Leben von Loschütz und dieses kleinen Jungen, von dem er erzählt.
Die Urszene, eben diese Flucht aus der DDR in den Westen. Wie erlebt der kleine Junge denn diese Urszene, diese Flucht?
Er wird über Nacht, und zwar buchstäblich, aus einer behüteten Kindheit gerissen. Das ist eine damals noch dörfliche Idylle in dem havelländischen Gentin, das an einem Kanal liegt und wo es viele Sandwege gibt und wo man in Kiefernwäldern spielen kann. Und plötzlich erfährt er, er muss mit seiner Mutter weg. Er muss einfach einen Koffer tragen und muss weg. Und das ist ein solch heilloser Schock. Er ist völlig unvorbereitet und er empfindet, und das imprägniert diesen Schock nochmal besonders, er empfindet die Tatsache, dass seit langem offenbar schon geplant worden ist, diese Flucht vorzunehmen, dass er davon nichts wusste. Das ist der erste Verrat in seinem Leben und den wird er nie wieder los, diesen Schock.
Und dieser Romantitel Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist, der verweist ja schon darauf, wenn ich es mir richtig vorstelle, dass dieser Tag der Flucht, das Erlebnis dieses Tages, dass das immer wiederkehrt, ist das
ja,
so?
Ja, das ist tatsächlich die Konstante in seinem Leben. Immer wenn dieser Tag sich jährt, ereignen sich große oder kleine Unglücke. Also manchmal sind es nur Irritationen, die erzählt er alle, also wie er einerseits die Fluchtgeschichte genau sich erinnernd versucht, sich ihrer zu vergewissern. Und er schneidet es immer hinein in sein späteres Leben, was ihm da passiert ist. Also ist Reiseschriftsteller geworden. Es hält ihn wirklich nichts im Leben, weder der Ort, in dem sie damals nach der Flucht angekommen sind, aber auch sonst nichts in seinem Leben. Und er ist auf Reisen und schreibt Artikel und alles dieses. Also er ist ein mit auskömmlichem Einkommen versehener Reiseschriftsteller, aber er kommt einfach nirgendwo an und da wird er eines Tages aus dem Hotel geworfen. Dann hat er einen Koffer bei sich, ein Symbol seiner Flucht, denn den hatte er damals als kleiner Junge in der Hand, als sie flüchteten. Und diesen Koffer will er unbedingt loswerden und es gelingt ihm nicht. Dieser Koffer wird ihm immer nachgetragen. Es sind also auch sehr komische, also nicht nur tragische Elemente in diesem Roman, sondern sehr, sehr skurrile.
Und das Ganze eben Ballade steht ja auch im Titel. Ballade klingt jetzt nach einer besonders aufgeladenen Gestaltung, besonders gefühlvoll vielleicht oder besonders dramatisch. Hat das Buch davon was?
Ja, da greift er ordentlich in die Tasten und das ist sein Kunstgriff. Er weiß, dass er als Schriftsteller, in dem Falle ist es der Ich-Erzähler, also der Reiseschriftsteller, dass er auch erfinden kann. Und um einerseits die Fakten von der Erfindung zu trennen, wendet er sich immer an die Freundin Vera und fragt, glaubst du, dass das stimmen kann? Also er denkt sich Geschichten aus, die hoch, hoch bizarr klingen, also beispielsweise begegnet ihm auf einer einsamen irischen Insel sein Intimfeind aus der Schule, der ihm aus Rachegelüsten das Knie zertrümmern möchte und es auch tut. Und da sagt die Skeptikerin Vera, stimmt das wirklich? Natürlich nicht, sagt er und gibt es zu. Der dramaturgische Trick ist entlarvt. Natürlich geht es ihm immer um opernhafte Effekte, wie es sich für eine Ballade gehört.
Und das sind dann bloße Effekte oder werden auch starke Bilder daraus?
Das ist eben das Schöne. Das ist im Grunde genommen, man kann sagen, Wiedererweckungsprosa, was wir da lesen. Von großer Sinnlichkeit werden Stimmungsbilder aufgerufen, hinreißend die leicht dahingetupften Szenen vom Schlittenfahren in eiskalten Wintern, vom Barfußlaufen durch Kiefernwälder, durch helle Sommerwiesen, den weiten Blicken, die man dort im Havelland hat. Und da hält er sich an das, als Ich-Erzähler, was ihm seine Mutter vor dem Weggehen aufgetragen hat. Sieh dir alles genau an, denn du wirst es niemals wiedersehen. Und es ist diese sinnliche Prosa, die beim Lesen eine entrückte Kindheit wachruft. Im Übrigen ganz egal, wo man sie erlebt hat. Es muss nämlich nicht unbedingt Gentin sein.
Die Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist, der Roman von Gerd Loschütz, jetzt wieder veröffentlicht im Verlag Schöffling und Co. Edelgard Abendstein hat uns das Buch nahegebracht. Herzlichen Dank dafür. Hanguk Man, so nennt man in Südkorea den typischen Mann und den stellen südkoreanische Schriftstellerinnen in Frage in neueren Romanen. Südkorea ist ein Land mit krassen Gegensätzen, hypermodern einerseits, sehr traditionell andererseits, vor allem auch was Erwartungen an Frauen angeht. Und um die geht es in unserem Literaturfeature heute Abend, hier ein Ausschnitt.
독일에 번역된 제 두 번의 책은 제가 10년 전
Zu den Themen, mit denen ich mich beschäftige, kommen jetzt vermehrt neue Anliegen hinzu, die die junge Generation betreffen. Die in den Städten grassierende Wohnungsnot oder die Suche nach einem guten Job. Dabei ist mir vor allem bei den jungen Frauen aufgefallen, dass sie sich jedwedes Versagen selbst zuschreiben und sie übernehmen dafür auch die Verantwortung.
Eran Kims Protagonistin kann nicht schlafen. Sie ist essgestört und unglücklich. Die junge Frau, die sich wünscht, von allen gemocht zu werden, will intellektuell daherkommen, aber trotzdem bescheiden wirken. Eine Frage quält sie besonders. Wie viel Einsamkeit muss der Mensch ertragen können, um gegen sein Verlorensein in dieser Welt und gegen all die Missverständnisse immun zu werden? Ihre massiven Selbstzweifel versucht sie, Tag für Tag durch das Vollführen von Ritualen zu übertünchen.
Sie trägt Grundierung auf, um Unebenheiten zu kaschieren, und pudert sich. Mit einem Bürstchen kämmt sie ihre Brauen, die zu den Enden hin kräftiger werden müssen und weder zu dick noch zu dünn sein dürfen. Sie rollt sich die Wimpern und trägt Lidschatten auf.
Den Lidstrich macht sie eine Spur dunkler. Damit ihre Nase nicht so platt wirkt, verteilt sie mit einem großen Pinsel großzügig hellen Puder im Gesicht. Ihr Make-up ist schlicht. Sie ist weder zu aufgetakelt noch zu blass. Sie hält sich an die Grundregeln des Make-ups, so wie man sich an die Verkehrsregeln hält. It's so hard,
it's so Ein Ausschnitt aus dem Feature Feministin und Hankook Men. Südkoreanische Autorinnen melden sich zu Wort. Das Feature hören Sie heute um 19.30 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Straßenkritik.
Mein Name ist Jasmin Bin-Soltan. Ich lebe hier in Neuburg. Eins meiner Lieblingsbücher ist von Michael Ende, Die unendliche Geschichte. Es ist ein absolutes Träumerbuch, wenn es in Richtung Fantasy geht. Es ist wahnsinnig schön geschrieben und man möchte am liebsten selber an der Stelle von Bastian Balthasar Butz, dem Protagonisten, stehen und in das Reich Fantasien eintauchen und die ganzen Geschichten selber miterleben. Zumindest ging es mir jedes Mal so, wenn ich es gelesen habe. Es ist einfach eine tolle Geschichte, wunderschön zu mitträumen und zeigt einem auch selber dann durchaus auch als Erwachsenen, was es für einen selber bedeuten kann, zu sich selber zu stehen, sein eigenes Selbst zu finden und zu sagen, ich bin jetzt ich und auf die Weise bin ich am stärksten.
Überwintern, wenn das Leben innehält, dieses Buch von Catherine May. Das ist eine der Empfehlungen von Bernd Brandenburg für uns. Er arbeitet bei der Buchhandlung Backhaus in Aachen. Guten Tag, Herr Brandenburg, grüße Sie.
Hallo, Herr Mayer.
Bevor wir jetzt reden über Ihre Empfehlung, erstmal noch eine Frage zu Ihrer Buchhandlung, denn Ihre Buchhandlung Backhaus, die hat 6 Filialen. Eine davon liegt in der Eifelgemeinde Nettersheim und da wurde die Buchhandlung beim Hochwasser überschwemmt und völlig zerstört. Wie ist denn da die Lage jetzt mit dieser Buchhandlung?
In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli waren wir ganz erschrocken. Wir haben uns das nicht vorstellen können. Die beschauliche Urft ist so über die Ufer getreten, 3 Meter hoch und hat die Buchhandlung komplett verwüstet. Eine besonders schöne Buchhandlung, wunderbar eingerichtet und liebevoll. Die Regale, die Ausstattung, die liegt in einem Gebäude, in dem auch die Bibliothek von Nettersheim untergebracht ist. Und wir sind seit einiger Zeit im Kulturbahnhof in Nettersheim und das wird auch noch etwas andauern und bevor alles trocken ist und wir planen können, da wieder Fuß zu fassen.
Also Sie haben jetzt sich ein Ausweichquartier geschaffen da im Kulturbahnhof.
Genau, nennt sich Kuba und das ist ein Kulturort von Nettersheim und da fühlen wir uns schon ganz zu Hause und das macht meine Kollegin Jasmin Khalil. Sorgt da dafür, dass weiterhin gute Bücher und gute Literatur, wie sie bei uns das Profil ausmachen, in Nettersheim zu haben sind.
Und jetzt wollen Sie uns gute Literatur empfehlen, eben überwintern, wenn das Leben innehält, von Catherine May. Was meint denn da die Autorin damit? Wann hält denn das Leben überhaupt inne?
Genau, sie geht hier von der eigentlichen Jahreszeit, dem Winter, weg zu einem Gefühl oder einem Zustand unserer selbst. Im Englischen heißt das Buch Wintering nach einem Gedicht oder ein Gedicht von Sylvia Plath heißt auch so. Und ich finde das Wort Wintering auch so schön und ist auch, gibt auch schon eine Stimmung im Englischen wieder. Aber sie meint hier im Winter eine dunklere Zeit, eine Zeit wie aus der Welt gefallen, so steht es auch im Klappentext. Und mir ist es wichtig, dass die Autorin von sich erzählt. Sie gibt keine Tipps, wie soll ich überwintern, was kann ich machen. Und ich bin sofort Feuer und Flamme gewesen, weil das Buch ist ein Paradebeispiel des Nature Writing über Natur. Wer gerne mit der Natur lebt, kann rausgehen, aus sich was machen. Und sie beschreibt hier besondere Dinge in Skandinavien, die sie unternommen hat. Und da ist die Blaue Lagune auf Island dabei, da war ich tatsächlich auch schon. Und das gibt so ein Gefühl wieder. Und das Buch ist jenseits der Pandemie geschrieben, aber es gibt auch so ein Gefühl für unsere Zeit wieder, den langen Winter, dass wir was daraus machen und
Also Winter auch im Sinn von eingeschränkten Lebensmöglichkeiten jetzt während der Pandemie?
Ja, so sehe ich das. Sie beschreibt hier Krisen wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit, aber das ist ja auch unsere große Krise eingeschränkt zusammenzuleben oder nicht alle so zu treffen, wie wir das gerne möchten und Freunde treffen und zusammenzukommen. Und das finde ich, ist ein schöner Aspekt.
Mhm. Ja. In dem Buch Überwintern, wenn das Leben innehält, von Catherine May. Und ihre zweite Empfehlung für uns kommt von dem Schweizer Schriftsteller Philippe Jacoté, das Buch Der Pilger und seine Schale, Giorgio Morandi. Was ist das für ein Buch und warum empfehlen Sie das?
Genau, das Buch ist gar nicht neu im Deutschen, seit 2005 zu haben. 2021 ist Philippe Jacoté gestorben. Und für mich ist das so eine Überschrift, im Leben selbst Tage mit Morandi zu verbringen. Die Bilder, seine Stillleben vor allem, er hat 800 Stillleben geschaffen, so was Magisches, was sie ausstrahlen an Sanftmut und Sprachlosigkeit, eine Behutsamkeit und selbst die Malbewegungen entsprechen den Formen der Gegenstände, so hat es mal ein anderer Maler gesagt, er nimmt malen die Form auf, die haben so eine Ruhe und so ein Licht, dass uns das gut tut. Und ich möchte es so überschreiben, ich verbringe meine Tage mit Morandi, wenn ich genau an mich denke und achtsam bin. Und Philippe Jacoté ist ein wunderbarer Dichter aus der französischen Schweiz und er sucht die Ruhe, die Schönheit und findet so die Entsprechung in den wunderbaren Bildern von Morandi. Mhm. Und eigentlich ist das Schöne daran, alles, was er beschreibt, nimmt er gleich wieder zurück, weil er sagt, die Bilder sind nicht zu beschreiben. Er versucht sich daran und macht das wunderbar. Sind die Texte wie kurze Gedichte. Mhm. Und eine Zeile, die den Bildern entsprechen, zitiere ich mal. Elfenbein und Sand und Asche, kurz vor Anbruch des Tags. So ist die Stimmung der Bilder. Und ich finde es eine Bereicherung, wenn wir uns schon keinen Morandi leisten können oder keinen, der 800 mehr verfügbar ist. Der Maler Balthus, der bekannte Maler, hat selbst ein Aquarell in seinem Haus hängen und das ist so eine Bereicherung, obwohl er selbst ein großer Maler ist. Das finde ich schon erstaunlich, diese Ausstrahlung der Bilder, selbst wenn wir sie nur in einem Buch angucken und in diesem Buch im Hansa Verlag sind wunderbare Abbildungen erst deiner ruhigen Landschaftsbilder und dann der magischen Stillleben.
Der Bilder von Giorgio Morandi zu finden in dem Buch von Philippe Jacoté, das Buch Der Pilger und seine Schale, Giorgio Morandi, eben im Hansa Verlag erschienen. Zwei Empfehlungen waren das von Bernd Brandenburg von der Buchhandlung Backhaus in Aachen. Ich danke Ihnen sehr,
Herr Brandenburg. Sehr gerne. Viele Grüße aus Aachen.
Danke. Machen Sie es gut.